Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass die Kinder auch ihr Programm haben. Danke für das schöne Lied, das so viel Wahrheit enthält und wahr ist. Wir dürfen beten. Und danke für die Einladung, dass ich hier heute bei euch sein darf. Ich bringe herzliche Grüße von meiner lieben Frau mit, ebenso auch von unserer Gemeinde in Ingelheim, Freie Baptistengemeinde. Sie sind auch im Gebet heute Morgen mit uns verbunden. Ein nächtliches Gewitter, vielleicht ein Blitzschlag, dann dunkle Nacht, Stromausfall und die Kinder bekommen Angst. Kennen wir, glaube ich, alle. Also ich kenne es aus meiner Kindheit und wir als Väter und Mütter kennen das auch, dass dann doch die meisten Kinder einfach Angst haben. Denn wenn das Licht weg ist, man merkt, es ist ganz düster, das Nachtlicht funktioniert nicht mehr, dann sucht man nach der Taschenlampe. Bei uns damals noch in den 1960er Jahren hat man dann nach Streichholz und Kerze gesucht und dann ist Ruhe eingekehrt. Warum? Weil die Angst dann wieder wich. Finsternis kann Angst machen. Licht vertreibt Finsternis. Und ja, wir werden da auch erinnert, die Weihnachtszeit ist ja noch nicht so lange her. Johannes Evangelium, bevor wir zu unserem eigentlichen Predigttext kommen, da ist die Rede von Jesus Christus, der ja das Licht der Welt ist. Und da heißt es von diesem Licht, dieses war im Anfang bei Gott, dieser, der hier als Wort bezeichnet wird. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, dass er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er, also Johannes, war nicht das Licht, sondern er kam, dass er zeugte von dem Licht, von Jesus. Johannes, der Täufer, ein Zeuge des Lichts. Ein Zeuge des Lichts. Aber kein Licht in dem Sinn selbst. Nein, das war er nicht. Und doch hat er geleuchtet als Herold, als Repräsentant. Und heute, wir haben ja die Gliederung, denke ich, alle vor uns liegen, ist das Thema, die Wahrheit braucht mutige Zeugen. Und wir werden uns heute einen Text anschauen, der uns sicher sehr herausfordert. Und ich möchte auch noch erwähnen, dass vor einigen Tagen John MacArthur, Pastor der Grace Community Church in Los Angeles, einen Aufruf machte, aufgrund von einer Situation, die jetzt in Kanada eingetreten ist, weil es dort nun ein Gesetz gibt, das ja in Kraft trat zum 8. Januar, das nämlich, um es ganz einfach auszudrücken, besagt, dass jeder, der gegen die modernen Ansichten von Familie, Geschlechtlichkeit, Mann und Frau, die ganze Sexualethik faktisch, ja, in Frage stellt, wie sie heute modern praktiziert wird, dass der mit Gefängnis sogar bedroht werden kann und ins Gefängnis kommen kann, und zwar einige Jahre. Und so haben kanadische Pastoren hier auch Kontakt aufgenommen zu John MacArthur. Und John MacArthur hat die Gelegenheit ergriffen und einfach ermutigt, dass man an ganz vielen Orten der Welt an diesem Tag heute, am 16. Stellung bezieht zu dieser Fragestellung. Ich möchte dazu gar nicht viel mehr sagen, als einfach uns mit dieser aktuellen Situation, mit der wir ja alle irgendwie früher oder später auch zu tun haben werden, auf diesen Text lenken, um den es dann uns heute geht, im Markus-Evangelium Kapitel 6, Verse 14 bis 29. Denn die Wahrheit brauchte nicht nur damals mutige Zeugen, die Wahrheit braucht heute mutige Zeugen. Mutige Zeugen. Am 18. April 2007 wurden drei Christen in der Türkei ermordet. Einer der Märtyrer ist oder war der deutsche Tilman Geske. Er wurde mit zwei türkischen Freunden brutal ermordet. Susanne Geske, Tilman Geskes
Ehefrau schrieb, nachdem sie den Obduktionsbericht über ihren ermordeten Mann mit allen abscheulichen Details gelesen hat, Folgendes in ihr Tagebuch: Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus oder die in Jesus Christus ist. Herr, du hast gesagt, dass wir unsere Leiber darstellen sollen als lebendige, heilige, Gott wohlgefällige Opfer. Herr, du sagst, ich soll nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern versuchen, mit allen in Frieden zu leben. Ich soll mich auch nicht rächen, weil du gesagt hast, mein ist die Rache, ich will vergelten. Ich soll meinen Feinden zu essen und zu trinken geben und mich nicht vom Bösen überwinden lassen, sondern das Böse mit Gutem überwinden. Hilf mir, das ist so schwer, das so mit 2 O geschrieben, das ist kein Schreibfehler, denke ich. Ich weiß, dass ich das tun sollte, aber ohne deine Hilfe und deine Kraft ist das unmöglich. Danke, dass du immer, groß geschrieben, dass du immer da bist. Ich liebe dich immer noch. Jesus kam als Sohn Gottes auf diese Erde. War er willkommen? Nein. Er kam in das Sein und die Seinen nahmen ihn nicht an, nicht auf. Und auch wir werden als Zeugen von Jesus Ablehnung und Ausgrenzung erfahren. Zeitweise fühlen wir als Zeugen Christi unsere überwältigende Schwachheit und Ohnmacht. Aber dennoch sind die Zeugen Jesu, was auch in ihr Leben kommen mag, immer ganz in Gottes Hand. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, sagt die Schrift, weil der gütige himmlische Vater einen vollkommenen Plan hat. Er wird uns auch durch das Tal des Todesschattens führen, wenn das unser Weg sein sollte. Unser Thema also heute: Die Wahrheit braucht mutige Zeugen, und unser Text Markus Evangelium Kapitel 6, Verse 14 bis 29 möchte diesen Abschnitt mit uns lesen. Und der König Herodes hörte von ihm, hier ist gemeint Johannes, der Täufer, denn sein Name war bekannt geworden und sie sagten, Johannes der Täufer ist aus den Toten auferweckt worden und deswegen wirken die Wunderkräfte in ihm. Andere aber sagten, es ist Elia, andere aber sagten, es ist ein Prophet wie einer der Propheten. Als aber Herodes es hörte, sagte er, Johannes, den ich enthauptet habe, der ist auferweckt worden. Denn er, Herodes, hatte hingesandt und den Johannes greifen und ihn im Gefängnis binden lassen, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie geheiratet hatte. Denn Johannes hatte dem Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Die Herodias aber trug es ihm nach und wollte ihn töten, und sie konnte nicht. Denn Herodes fürchtete den Johannes, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war, und er beschützte ihn. Und wenn er ihn gehört hatte, war er in großer Verlegenheit, und er hörte ihn gern. Und als ein geeigneter Tag kam, als Herodes an seinem Geburtstag seinen Großen und den Obersten und den Vornehmsten von Galiläa ein Gastmahl gab, kam ihre, der Herodias Tochter, herein und tanzte, und sie gefiel dem Herodes und denen, die mit zu Tisch lagen. Und der König sprach zu dem Mädchen, bitte mich um was du willst, und ich werde es dir geben. Und er schwor ihr, um was du mich auch bitten wirst, ich werde es dir geben, bis zur Hälfte meines Reiches. Und sie ging hinaus und sagte zu ihrer Mutter, um was soll ich bitten? Die aber sprach, um das Haupt Johannes des Täufers. Und sie ging sogleich mit Eile zu dem König hinein und bat und sagte, ich will, dass du mir sofort auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Und der König wurde sehr betrübt. Doch um der Eide und um derer Willen, die mit zu Tisch lagen, wollte er sie nicht zurückweisen. Und sogleich schickte der König einen Henker und befahl, sein Haupt zu bringen. Und er ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis. Und er brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen, und das Mädchen gab es ihrer Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in die Gruft. Drei Hauptpunkte sehen wir hier im Text. Das kraftvolle Zeugnis über Johannes. Das Volk spekuliert, der König fantasiert. Das mutige Zeugnis des Johannes. Die Festnahme des Zeugen, der Grund der Festnahme und die Rache der Ehebrecherin. Und drittens das blutige Ende des Johannes. Die Skrupellosen, der Überrumpelte und der Enthauptete. Zunächst das kraftvolle Zeugnis über Johannes. Entschuldigung, natürlich über Jesus hier. Das kraftvolle Zeugnis über Jesus, die Verse 14 bis 16. Zunächst einmal, das Volk spekuliert. Noch einmal, und der König Herodes hörte von ihm, denn sein Name war bekannt geworden, und sie sagten, Johannes der Täufer ist aus den Toten auferweckt worden, und deswegen wirken die Wunderkräfte in ihm. Andere aber sagten, es ist Elia. Andere aber sagten, es ist ein Prophet wie einer der Propheten. Jesus und auch die 12 Apostel haben offensichtlich gute Arbeit geleistet, denn es scheint, dass durch ihre Verkündigung nun auch der Name von Jesus bis an die Ohren des Königs Herodes gedrungen ist. Der vorausgehende Text berichtet ja von ihrer Aussendung. Sie hatten eine Einsatzwoche, wenn man so will, einen Dienst. Jesu Bekanntheitsgrad nimmt zu. Das kraftvolle Zeugnis, es breitet sich aus. Und der Textabschnitt davor eben unterstreicht das. Sie taten ja Wunder und predigten den Namen Jesu und so machten sie Jesus bekannter. Die Rede ist hier von König Herodes. Um wen handelt es sich? Er war der Tetrarch, einer von 4 Verwaltern in einer geteilten Region. Sein Name ist Herodes Antipas. Er war der Sohn von Herodes, dem Großen. Als Verwalter der römischen Geschäfte in Galiläa in Perea und Perea regierte er von 4 vor Christus bis 39 nach Christus. Interessant ist, dass Markus ihn als König bezeichnet. Nicht so bei Matthäus und Lukas, den Evangelisten. Der offizielle Titel König wurde ihm durch Augustus untersagt. Und so wird es wohl bedeuten, dass er sich dennoch inoffiziell König nennen ließ. Er spricht ja selbst in Kapitel 6, Vers 23 nach der Schlachtübersetzung von seinem Königreich oder Reich eben. Er sieht sich also als König, auch wenn ihm das in Wahrheit nicht zugestanden wird. Das Ironische ist, dass dieser Herodes im Jahr 39 nach Christus durch den römischen Kaiser Gaius Caligula abgesetzt wird. Warum? Weil er tatsächlich versuchte, König zu werden. Also war er es bis dato gar nicht. Herodes Antipas ist ein Königlein, also ein Möchtegern-König. Heute ja, hört man auch von Richterlein und ja, man verniedlicht einige Leute, die eigentlich das nicht verdient haben, sie zu verniedlichen. Aber der hatte es eigentlich verdient zu sagen, er ist ein Königlein. Die Spekulationen über die Identität des Johannes schießen ins Kraut. Vers 14, Johannes der Täufer ist aus den Toten auferweckt worden und deswegen wirken die Wunderkräfte in ihm. Andere aber sagten, es ist Elia. Andere aber sagten, es ist ein Prophet, wie einer der Propheten. Es fehlt den Leuten der klare Bezug zum Alten Testament. Sie stehen im Dunkeln. Denn da ihnen dieses Licht der Heiligen Schrift fehlt, weil sie die Schrift nicht untersuchen, bleiben Johannes der Täufer und auch Jesus für sie im Dunkeln. Und so ist es auch mit dem Thema Ehe. Wenn wir die Schrift nicht kennen, stehen wir im Dunkeln. Dann experimentieren wir wie in einem Tollhaus. Mit allen negativen Konsequenzen. Liberalismus wird gefeiert. Aber was sagt die Schrift? Müssen wir immer wieder fragen, was sagt die Schrift? Und auch hier, Johannes eindeutig zu identifizieren, geht ganz einfach, wenn man die Schriften kennt. Nun, der König fantasiert. Als aber Herodes es hörte, sagte er, Johannes, den ich enthauptet habe, der ist auferweckt worden. Ist ja ein schöner Gedanke zunächst einmal, ja? Aber ist er richtig? Da Herodes allerdings eben nicht so recht wusste, wie er Jesus einordnen sollte, zog er eine vorschnelle Schlussfolgerung. Und die hatte mit seinem schlechten und belasteten Gewissen zu tun. Er bringt Jesus und seine Wundertätigkeit mit Johannes dem Täufer in Verbindung. Er hält die Auferweckung des Johannes für möglich. Man höre und staune. Er greift das Gerücht auf und macht es sich zu eigen. Johannes, den ich enthauptet habe, der ist auferweckt worden. Dabei ist der König auf der ganzen Linie schlecht informiert. Und schaut, gut informiert sein ist auch heute eine Kunst. Ja, eine Wissenschaft. Es scheint ihm hier nicht bekannt zu sein, dass Johannes der Täufer Jesus getauft hat, dass sie beide eine kurze Zeit Weggefährten waren. Und so kann es gehen und geschehen, wenn man nur nach Meinungen, Eindrücken und nicht nach echten geschichtlichen Informationen und Fakten fragt. Auf der biblischen Basis sind wir die besten Faktenchecker. Das ist auch heute noch so. Und das ist auch heute noch ein Problem, dass man sich schlecht informieren kann. Kann man machen, sollte man aber nicht. Und so erst ganz schlecht informiert hier. Wer war Jesus wirklich? Wo finden wir zuverlässige Aussagen über Jesus, über Johannes den Täufer? Die Bibel ist hier völlig zuverlässig und vertrauenswürdig. Und wir müssen zwischen der Bibel und ihrem O-Ton, ja, Originalton und dem, was andere aus ihren Worten und ihrer Botschaft machen, unterscheiden. Was sagt die Bibel wirklich und was sagen die Leute, was die Bibel sagt, dass sie sagen möchte oder nicht oder was auch immer? Herodes war schlecht informiert und er filterte die Information eigenwillig. Er forschte nicht nach, wie es sich mit Jesus wirklich verhielt. Johannes, den ich enthauptet habe, der ist auch verweckt worden. Herodes machte sich sein ganz eigenes Bild über Jesus und damit über die eigene Wirklichkeit, die er sich zurecht dachte. Es war vor allem, ja, dieses Bild war vor allem mit der trüben Tinte seines beschmutzten Gewissens gemalt, denn er brachte Jesus und seine Wundertätigkeit mit dem von ihm getöteten Johannes dem Täufer in Verbindung. Es ging ihm nicht aus dem Kopf, nachdem er ihn hat köpfen lassen. Man hätte damals einige der Jünger Jesu einladen und fragen können. Informationen aus erster Hand sind immer die besten. Herodes fantasiert und sitzt einem Vorurteil über Jesus auf. Und hier zeigt sich wieder, ein Vorurteil ist eine Meinung, die einen Menschen hat. Die habe ich nicht, die hat mich. Das ist bei ihm der Fall. Nur die Wahrheit macht frei. Vorschnelle Urteile und Verurteilungen führen zu selbstverschuldeten Unfreiheiten. Diese stellt uns Markus hier wie kein anderer Evangelist bei Herodes vor Augen, diese Unfreiheit. Herodes ist ein hin- und hergerissener Mensch. Jetzt blickt uns Markus, gibt uns Markus hier einen Rückblick und Einblick in das Zeugnis von Johannes und dieses Geschehen, das ja er hier noch einmal aus der Vergangenheit aktualisiert sozusagen und uns berichtet. Zweitens, das mutige Zeugnis des Johannes, nachdem wir sahen, das kraftvolle Zeugnis über Jesus, das mutige Zeugnis des Johannes, Vers 17 bis 23. Da haben wir zunächst die Festnahme dieses Zeugen, den er, also Herodes, hatte hingesandt und den Johannes ergreifen und im Gefängnis binden lassen, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie geheiratet hatte. Johannes musste wegen Herodias ins Gefängnis, wegen ihr. Um der Herodias willen, steht da. Sie war die treibende Kraft hinter der Festnahme. Der König konnte seine Frau offensichtlich nicht von ihrer Mordabsicht abbringen. Darum musste er Johannes inhaftieren. Johannes war sozusagen in Schutzhaft. Das sagt einiges über dieses Ehepaar aus. Er, ein schwacher Führer, sie, eine wilde Furie. Markus informiert uns über den unrühmlichen Familienstand der beiden. Herodes hatte Herodias geheiratet und sie seinem Bruder Philippus ausgespannt. Das ist, was sich zugetragen hat. Markus beschreibt nun detaillierter, was die Hintergründe sind. Der Grund der Festnahme. Vers 18. Denn Johannes hatte dem Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Die Herodias aber trug es ihm nach und wollte ihn töten. Und sie konnte nicht, denn Herodes fürchtete den Johannes, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war, und er beschützte ihn. Und wenn er ihn gehört hatte, war er in großer Verlegenheit und er hörte ihn gern. Markus glänzt in diesem Text wieder durch seine überraschende Ausführlichkeit und Detailbeschreibung, die man ihm hier und da einfach nicht zutraut. Markus ist ja ein phänomenales Evangelium, so kurz und doch manchmal so tief und so reich. Auch hier wieder. Er gibt Einblick in ein Herz, das hin und her gerissen ist und nicht der Stimme des Gewissens, sondern dem Hunger nach Ehre und freier Selbstbestimmung folgt. Das ist ein erbärmlicher Zustand von Versklavung und der Sünde. Herodes ist nicht frei. Die Festnahme scheint um 28 nach Christus erfolgt zu sein, also etwa um die Zeit, als Jesus seinen öffentlichen Dienst begann. Das erklärt auch die Frage des Johannes in Matthäus, Evangelium Kapitel 11, Vers 3. Bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Das hätte Johannes wohl nicht gefragt, wenn er Jesus mitsamt seinen Wundern und Predigten intensiv und live miterlebt hätte. Und Jesus lässt ja dann über die Jünger des Johannes ausrichten, welche Wunder durch ihn geschehen. Und das war eine ausreichende Bestätigung für Johannes, dass Jesus wirklich der Messias ist, denn seine Wunder bewiesen es. Herodes fürchtete Johannes, aber er fürchtete nicht Gott, an den Johannes glaubte. Die Einstellung des Herodes zu Johannes war anders als die bei Herodias. Herodias hatte nur Rachegelüste und Verachtung für Johannes. Sie wollte ihn am liebsten eigenhändig töten, abmurksen. Sie hasste ihn. Aber Herodes war clever und politisch motiviert. Der Evangelist Matthäus berichtet in der Parallelstelle in Matthäus 14, Vers 5, und er, Herodes, wollte ihn töten, fürchtete aber die Volksmenge, weil sie ihn für einen Propheten hielten. Ja, wenn die Herrschenden das Volk gegen sich haben, dann kann es kritisch werden. Dann kann auch eine politische Meinung beeinflusst werden. Aber sowas kann ja nur früher geschehen sein, oder? Ich glaube nicht. Und ich hoffe es auch nicht. Das Herz des Herodes war also sehr gespalten. Einerseits fürchtet er Johannes, da er ein gerechter und heiliger Mann war. Er hörte ihn gern und geriet dabei in Verlegenheit. Irgendwie war Herodes von Johannes fasziniert. Und gewiss war Johannes eine beeindruckende Persönlichkeit. Mutig, entschlossen, Gott hingegeben. Ein Bußprediger, der aus der Wüste kam. Alles Volk schätzte ihn. Ein Mann Gottes mit Charakter und einer unmissverständlichen Botschaft. Johannes der Täufer wird Herodes auf seine Sünden angesprochen und ihn zur Buße aufgefordert haben. Einerseits schätzt er Johannes, andererseits will Herodes ihn aus dem Weg räumen. Vielleicht um Ruhe vor der anklagenden Botschaft des Johannes zu haben. Die Stimme eines schlechten Gewissens kann zwar einschlafen, aber jederzeit wieder aufgeweckt werden. Hier legt Herodes noch keine Hand an Johannes, weil er zugleich auch noch das Volk fürchtet. Herrscher leben immer auch nur von der Gunst des Volkes und von Gottes Gnaden. Daran ändert sich nichts. Das sind die Fakten, die wir biblisch gecheckt haben. Und viele Millionen Christen vor uns. So war es immer. Und das bleibt auch so. Und das ist doch schön, dass das so ist. Das freut mich. Herodes hielt Johannes in Schutzhaft, weil der Zeuge der Wahrheit bedroht wurde. Der Grund war, dass Johannes dem ehebrecherischen Paar das göttliche Verbot von Inzest vorhielt und sie damit anklagte. Also göttliche Ethik steht gegen diese eigene Lebensphilosophie. Und wir lesen in 3. Mose, Kapitel 18, 16, die Blöße der Frau deines Bruders, die Blöße der Frau deines Bruders sollst du nicht aufdecken, es ist die Blöße deines Bruders. Die Menge-Übersetzung gibt das so wieder: Mit der Frau deines Bruders darfst du keinen geschlechtlichen Umgang haben, nur dein Bruder hat ein Recht an sie. Mit diesem Verbot hat sich Johannes im Namen Gottes gegen einen Regierenden und dessen Frau gestellt. Darf man das? Wenn man Sünder im Namen Jesu zur Umkehr und Buße ruft, muss man als Zeuge Jesu auch die Sünde beim Namen nennen. Ein Arzt, der nicht den Mut aufbringt, eine Krankheit zu diagnostizieren und sie klar beim Namen zu nennen, wird auch nicht anfangen zu therapieren und heilend helfen können. Der ist vielleicht ein Kurpfuscher, aber kein guter Arzt. Ich möchte wissen, woran ich leide, wenn ich krank bin. Manchmal weiß man es nicht, aber hier ist das Krebsgeschwür des Ehebruchs klar benannt. Hebräer 13, Vers 4 sagt, die Ehe sei geehrt in allem und das Ehebett unbefleckt, denn Hurer und Ehebrecher wird Gott richten. Vor einigen Monaten fuhr durch unser kleines Örtchen ein BMW mit zwei coolen Typen. Sie kurften ein bisschen rum und dann hielten sie und dann ging das Fenster runter und sie fragten mich, gibt es hier ein paar Mädchen? Sagte ich, wie, gibt es hier ein paar Mädchen? Was meint ihr denn? Ja, wir brauchen ein paar Mädchen, wir wollen ein paar Mädchen aufreißen. Lachte ich, mich trifft jetzt der Schlag hier. Stoßgebet in den Himmel, habe ich gesagt, wisst ihr, was Gott mit Ehebrechern macht? Nee. Und da habe ich zu ihm gesagt, ihr habt jetzt den Falschen hier erwischt. Wisst ihr, ich bin Pastor und als Pastor unterwegs gewesen und ja, Bibellehrer. Und jetzt muss ich das euch einfach sagen. Lasst das sein, Ehebrecher und Unzüchtige wird Gott richten. Oh, was ist Pastor? Was ist Bibellehrer? Ja, sie kamen nicht aus unserem Kulturkreis und ich habe gar nichts gegen Leute, die bei uns sich integrieren wollen. Wunderbar, herzlich willkommen. Aber hört auch das Evangelium von Jesus. So, und dann noch ein paar Blicke, ein paar Worte und dann wussten sie, also bei dem kriegen wir keine Informationen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Scheibe hoch, Gas gegeben, weggefahren. Ehebrecher und Unzüchtige wird Gott richten, das steht hier. Und entweder ist das jetzt wahr oder ist es nicht wahr. Wenn es wahr ist, muss ich solche Leute warnen. Ja, wenn sie wiederkommen, werde ich ihnen auch noch ein bisschen mehr erzählen. Ja, ist ja gerne so möglich. Aber so steht es hier. Und das gilt damals und es gilt heute. Ja, das ist noch nicht das ganze Evangelium, klar. Aber Jesus hat gepredigt, tut Buße und glaube dann das Evangelium. Und Buße heißt umdenken, umkehren zu den Maßstäben Gottes. Zu dem Schöpfer, der nun mal die Maßstäbe gesetzt hat. Und das erwartet Johannes der Täufer auch von Herodes und Herodias. Und das hört man als Sünder nicht gern. Aber Johannes hatte als mutiger Zeuge den Schneid, Herodes, das als Bußprediger und Prophet Gottes ohne Ansehen der Person zu sagen. Gibt es Vergebung für Ehebruch und Unzucht? Ja, für jeden, der seine Sünde bekennt, egal welche Sünde es nun ist, verspricht Gott uns zu vergeben, wenn wir sie denn bekennen. Aber Herodes war auf einem ganz anderen Kurs. Anders Johannes der Täufer. Er fürchtete Gott. Matthäus 10, 28, da heißt es, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. So hat es unser Herr Jesus gesagt. Mit Furcht wird viel gemacht. Furcht treibt viele an. Furcht verdirbt vieles, auch an Beziehungen. Vor allen Dingen dann, wenn wir nicht begreifen, wen wir zuerst zu fürchten haben. Gott, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde. Er, unser Herr Jesus, trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Alle Dinge. Mein Herzschlag, dein Herzschlag. Alles. Sprüche 29, 25. Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Johannes der Täufer hatte Gottesfurcht und darum fiel er nicht in die Falle der Menschenfurcht. Er war wohl ein Gefangener, aber durch sein Gottvertrauen sicher in Gottes Hand. Und wir alle müssen uns immer wieder entscheiden, wen will ich fürchten? Respekt, Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, genau. Aber Gottesfurcht gilt nur Gott. Diese ganz exklusive Furcht vor Gott ist für ihn allein nur ihm auch würdig. Nun kommt die Rache der Ehebrecherin, Vers 21 bis 23. Und als sein geeigneter Tag kam, als Herodes an seinem Geburtstag seinen Großen und den Obersten und den Vornehmsten von Galiläa ein Gastmahl gab, kam ihre, der Herodias Tochter, herein und tanzte, und sie gefiel dem Herodes und denen, die mit zu Tisch lagen. Und der König sprach zu dem Mädchen: Bitte mich, um was du willst, und ich werde es dir geben. Und er schwor ihr: Um was du mich auch bitten wirst, ich werde es dir geben, bis zur Hälfte meines Reiches. Ein geeigneter Tag. Das ist die Schilderung aus der Sicht von Herodias. Wie eine Schlange listig lauert, um Beute zu machen, so hat sie nur auf eine solche Gelegenheit gewartet. Herodias ist zu allem Bösen entschlossen. Herodes aber musste bisher an sich halten. Er hielt bis zu diesem Tag wegen politischer Gründe seine schützende Hand über den ungeliebten Zeugen der Wahrheit. Die äußeren Bedingungen sind optimal für den Plan der Herodias. Eine Geburtstagsfeier mit geladenen Gästen und einem Gastmahl, Regierungsbedienstete, prominente Ehrengäste Galiläas sind vertreten und sicherlich auch eine Anzahl von römischen Offizieren. Sehr wahrscheinlich wurde auf der Festung Machaerus gefeiert. Dort wird wohl auch Johannes der Täufer inhaftiert sein. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich so ein Gastmahl auszumalen. Auch wenn ein anzüglicher Tanz nicht den offiziellen Gepflogenheiten bei Festen entsprach. Hier bei Herodes galten andere Regeln. Das moralische Niveau war entsprechend tief gesunken. Josephus, der Geschichtsschreiber, weiß von mit Alkohol und angereicherten Tanzgelagen im herodianischen Haus zu berichten. Und Salome, die Tochter Herodias aus erster Ehe, scheint den Anwesenden besonders gut zu gefallen. Das Wort Mädchen beschreibt eine Frau in heiratsfähigem Alter. Und sie ist mit Sicherheit nicht die Unschuld vom Lande. Sie weiß ihre Reize einzusetzen, um die Angetrunkenen zu betören und Herodes in eine fatale, leidenschaftliche Stimmung zu bringen. Das ganze Geschehen folgt offensichtlich einem von Herodias ausgeklügelten Plan. Sie wird Herodes und seine Schwächen kennen. Das nutzt sie nun eiskalt aus. Und der König sprach zu dem Mädchen: Bitte mich, um was du willst, und ich werde es dir geben. Und er schwor ihr: Um was du mich auch bitten wirst, ich werde es dir geben, bis zur Hälfte meines Reiches. Herodes spielt den großen Gönner. Er ist von Lust und Leidenschaft getrieben und wohl durch Alkohol enthemmt. Er gewährt ihr einen Wunsch. Was du willst, das gebe ich dir. Die Aussage, um was du mich auch bitten wirst, ich werde es dir geben bis zur Hälfte meines Reiches, wirkt wie eine Schwurformel, aber ist wohl nicht wörtlich zu verstehen. Unser dritter Punkt hier, Gedanke, das blutige Ende des Johannes, die Skrupellosen. Vers 24 und 25 noch einmal. Und sie ging hinaus und sagte ihrer Mutter: Um was soll ich bitten? Die aber sprach: Um das Haupt Johannes des Täufers. Und sie ging sogleich mit Eile zu dem König hinein und bat und sagte: Ich will, dass du mir sofort auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Tochter und Mutter geraten in Blutrausch. Die Tochter ist willfährige Komplizin in diesem Komplott. Sie zeigt keinerlei Skrupel. Die Mutter gibt ohne zu zögern die Anweisung, um was Salome Herodes bitten soll. Gesagt, getan. Sie ging sogleich mit Eile wieder zum König und stellt ihre Forderung, die mehr ist als eine Bitte. Ich will, dass du mir sofort auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Wir fragen uns vielleicht hier, wie kann es denn so weit kommen? Wie kann Bosheit solche Ausmaße annehmen? Wie kann Gott seinen Boten Johannes einer solch niederträchtigen Intrige ausliefern? Wir sehen hier die Ausgeburt einer gottlosen, dekadenten Lebensweise, die weder nach Gott noch nach Recht und Ordnung fragt. Blanker Hass im bösen, bösen, bitterbösen Kleid. Die Sünde vermischt sich hier mit Rachsucht, ungezügelter Machtlust und selbstherrlicher Willkür. Diese Ungerechtigkeit stinkt zum Himmel. Aber Gott bleibt im Himmel auf dem Thron. Wir erleben in diesen Tagen auch seltsame Dinge in unserem Land. Und manche werden Opfer von unehrlichen, pauschalen Vorverurteilungen, die an der Wirklichkeit vorbeigehen. Nicht nur Christen. Die Blockwart-Mentalität und das Denunzieren liegen manchen Menschen besonders gut. Da entdeckt man ungewohnte Talente. Leider. Manche Menschen können besonders gut anschwärzen, anzeigen, ausgrenzen. Das ist alles wichtiger als das Anderssein und Andersdenken zu tolerieren. Noch vor 3-4 Jahren war Toleranz so ganz wichtig, so ganz hochstehend, hochgehalten worden. Die Ungerechtigkeit nimmt immer wieder überhand. Damals im Haus des Herodes und auch am Ende der Tage wird die Ungerechtigkeit überhand nehmen, sodass gar die Liebe in vielen erkaltet. Matthäus 24, Vers 12. Das Opfer ist dann die Liebe. Immer dann, wenn die Wahrheit attackiert wird, ist das auch so. Was wir hier sehen und hier und da erleben, darf uns dennoch nicht bitter machen. Wir sollen das Böse überwinden mit Gutem. Der Überrumpelte, Vers 26, der König ist unter Druck, er wird zum Getriebenen. Er ist nicht der Souverän hier in seinem Kleinstaat. Vers 26, und der König wurde sehr betrübt. Doch um der Eide und um derer Willen, die mit zu Tisch lagen, wollte er sie nicht zurückweisen. Den König überfällt große Betrübnis. Wie muss er sich gefühlt haben? Elend, verraten, betrogen und verschaukelt. Er wurde überrumpelt, denn damit hätte er jetzt nicht gerechnet. Bestimmt nicht. Wie gerne hätte er seinen Kopf aus der Schlinge gezogen und Johannes Kopf und Leben geschont. Aber zwei Gründe nennt uns der Text, warum er Salome nicht zurückweisen wollte. Erstens um der Eide willen, versprochen ist versprochen. Und zweitens um der Gäste willen, was sollen sie von ihm denken? Er wollte einen doppelten Gesichtsverlust vermeiden. Es steht im Text, er wollte sie nicht zurückweisen. Zwar wurde er zum Spielball der Intrige seiner Frau, aber er hätte den tückischen und tödlichen Schachzug seiner Frau außer Kraft setzen können. Er hätte anders handeln können, aber er wollte lieber seine Ehre und Haut retten als das Leben des Johannes. Er ist voll verantwortlich für das, was er tut. Wir sehen hier einen Mensch ohne Prinzipien, aber mit schlechtem Gewissen, der an seinem voreiligen Eid festhält. Das tut er, um sich dann unter Begehung eines schlimmen Verbrechens vor sich selbst zu verbeugen. Er ehrt sich mehr als Gott und tritt die Würde des Menschen mit Füßen. Seine Agenda ist ich, ich und nochmal ich. Koste es, was es wolle. Herodes steht unter dem Einfluss einer falschen Scham, die es nicht ertragen kann, von religiösen oder moralischen Skrupeln geplagt zu werden. Für ihn und für viele Menschen hat sich dies als fatale Falle erwiesen. Man kann einem Märtyrer wie Johannes, dem Täufer, ja zwar den Kopf abschlagen, ihn aber niemals von seinem Herrn und Haupt Jesus Christus trennen.
Wie schön, dass das nicht möglich ist. Dass die mutigen Zeugen der Wahrheit nicht getrennt werden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Von dieser Verbindung kann uns keiner abschlagen. Mit der tragischen Enthauptung des Johannes wurde einem Zeugen der Wahrheit Gewalt angetan, aber zugleich die Wahrheit mit seinem Blut bestätigt. Die Wahrheit, die Johannes der Täufer verkündigt hat. Über die Unantastbarkeit der Ehe, über die Heiligkeit der Ehe. Des Blutes Stimme klagt die Täter unaufhörlich bei Gott an. Das Blut der Zeugen besiegelt die Wahrheit und die Stimme des Blutes mag unhörbar sein und doch schreit sie zu Gott, wie einst Abels Blut nach dem Brudermord durch Kain. Mögen Menschen und verbrecherische Menschen diese Stimme nicht hören, Gott vernimmt das sehr wohl. Dem König Herodes war nun das Heft des Handelns aus der Hand genommen. Man kann sich das stille, hämische, vielleicht höhnische Lachen der Herodias förmlich vorstellen. Jetzt hatte sie die Männer in ihrer Hand, ihr Erzfeind Johannes und ihren machtlosen Dompteur Herodes. Jetzt ist der Niedergang des Herodes besiegelt. Er will seinen eigenen Willen und missachtet die Stimme seines Gewissens. Sprüche Kapitel 6, Vers 32 und 33. Wer mit einer Frau Ehebruch begeht, ist unsinnig. Wer seine Seele verderben will, der tut so etwas. Plage und Schande wird er finden und seine Schmach wird nicht ausgelöscht werden. Das ist das Urteil der Schrift, der Bibel. Flavius Josephus deutet in seinem Werk Jüdische Altertümer die spätere Niederlage des Herodes Antipas im Jahr 36 nach Christus durch die Nabatäer beim Volk als Strafe Gottes für die Ermordung des Täufers. Wer das Leben eines großen Propheten wie Johannes so beendet, findet kein ehrenvolles Ende. Es ist uns nicht überliefert, dass Herodes je Buße getan und Gottes Vergebung gesucht hätte. Wir warten ab, was die Geschichte uns dann in der Ewigkeit offenbart. Der Enthauptete, hier sehen wir der Todeszeugen, der Enthauptete. Und sogleich schickte der König einen Henker und befahl, sein Haupt zu bringen. Und er ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis. Und er brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen und das Mädchen gab es ihrer Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in eine Gruft. Ein blutiges Ende. Ein bitteres, blutiges Ende. Johannes wird enthauptet, der Kopf wird auf einer Schüssel präsentiert. Die Tochter reicht die Schüssel an die Mutter weiter. Sie hat, was sie wollte, und Johannes hat für die Heiligkeit der Ehe mit seinem Blut bezahlt. Ein mutiger Zeuge? Ja. Ja. So kostbar ist die Wahrheit in Gottes Augen. Johannes hatte noch bis zu seinem Lebensende Jünger, die ihm treu blieben. Johannes war bekannt dafür, dass er seine Jünger das Beten lehrte. Lukas 11, Vers 1 berichtet, und es geschah, als er an einem Ort war und betete, er ist hier Jesus im Text, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Johannes war ein Beter, nicht nur ein Zeuge. Jetzt waren sie, die Jünger, gefordert. Wie sind sie wohl mit diesem großen Verlust ihres Vorbilds und Meister und ihres Meisters umgegangen? Gewiss werden sie gebetet haben, als sie Abschied nahmen von diesem mutigen Zeugen. Und Matthäus berichtet hier ergänzend, dass die Jünger des Johannes es Jesus berichtet haben. Es zog sie zu Jesus. Und Leid zieht uns immer zu Gott. Ins Gebet auch, ja. Und vielleicht haben sie sich um der großen Zahl der Jünger nun angeschlossen, haben fortan ihre Nachfolge an Jesus orientiert. Interessant ist für uns hier auch, was wir über Jesus erfahren. Wie reagierte er auf diese Todesnachricht?
Matthäus, Evangelium 14, 13. Als Jesus dies hörte, entwich er von dort in einem Boote an einen einsamen Ort, um für sich allein zu sein. Jesus benötigte Stille und Einsamkeit. Wir wissen, dass Jesus nie allein war, was seine Beziehung mit seinem himmlischen Vater angeht, bis auf die Trennung am Kreuz. Und so war er mit dem Vater allein und gewiss war ihm klar, dass Johannes ihm als treuer, mutiger Zeuge nur voranging. Auch sein Lebensweg würde mit einem gewaltsamen Tod enden. Johannes der Täufer war ein ganz großer. Das sah auch Jesus so. Matthäus 11, 11. Wahrlich, ich sage euch, unter den Frauen Geborenen ist keiner größer aufgestanden als Johannes der Täufer. Jesus weinte einst, als Lazarus starb. Wir dürfen annehmen, dass Jesus auch hier weinte, als sein Vorbote und Cousin und Cousin starb. Der große Täufer, der auch ihn taufte und nun durch diese blutige Leidenstaufe in die Herrlichkeit einging. Wir müssen nicht spekulieren, aber dass das Jesus kalt gelassen hätte, wäre sehr befremdlich zu behaupten, nicht wahr? Wenn dich schlechte Nachrichten und Ereignisse aufwühlen, dann mach es wie Jesus. Als Jesus dies hörte, entwich er von dort in einem Boote an einen einsamen Ort, um für sich allein zu sein. Das ist jetzt keine Flucht vor der Wirklichkeit, sondern der einzige Weg, um der Wirklichkeit geistlich standzuhalten. Denn manchmal ist es nicht zu fassen, was das Böse alles bewirkt. Suchen wir die Stille und die vertraute Gemeinschaft mit Gott. Psalm 116, Vers 15 sagt, kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Frommen. Das gilt auch für Johannes' Tod. Alle Tage unseres Lebens sind in Gottes Buch geschrieben, Psalm 139. Auch der letzte Lebenstag, durch den jeder Christ ins heimatliche Vaterhaus kommt. Der evangelische Pfarrer Paul Schneider, geboren am 29.08.1897 in Pferdsfeld, damals Kreis Bad Kreuznach, starb am 18. Juli 1939 im KZ Buchenwald. Nach seinem Studium in Gießen, Marburg und Tübingen, unter anderem bei Karl Heim, kommt es im Predigerseminar Soest bei der Lektüre Schlatters zu Wandlungen seiner theologischen Ansichten, die dann auch in der Berliner Stadtmission vertieft werden. Nach dem Tod des Vaters wird er von dessen Gemeinde zum Pfarrer berufen. Kurze Zeit schließt er sich den deutschen Christen an, im Kirchenkampf, sieht dann aber, dass die Kirche um eine Auseinandersetzung mit dem NS-Staat nicht herumkommen kann. Durch mutige Predigten gerät er in Konflikt mit den Behörden und wird am 31. Mai 1937 in Schutzhaft genommen. Nach kurzer Freilassung wird er erneut verhaftet und kommt im November 1937 ins KZ Buchenwald. Um der Wahrheit willen hat er hier täglich ein unsäglich schweres Martyrium auf sich genommen und trotzdem seine Mithäftlinge durch Andachten und Bibelworte zu trösten und zu stärken verstanden. Infolge der Misshandlungen des teilweisen Essensentzug und einer überdosierten Trophantinspritze stirbt er den Märtyrertod. Paul Schneider. Mit Jesus kam Gottes leuchtende Liebe in unsere dunkle Welt. An Weihnachten dachten wir in besonderer Weise daran und Gewissheit über Gottes Liebe macht froh, weil die Liebe Gottes in Jesus Christus Licht in diese dunkle, finstere Welt gebracht hat. Wie ich eingangs erwähnte, schrieb Susanne Geske, die Witwe, angesichts des Märtyrertodes ihres Mannes: Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Sie hielt am Wort fest, weil sie Gott beim Wort nahm. Ihm glaubt. Römer 8, Vers 35 und folgende. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Und das ist dieses Schwert, ja, das Exekutionsmittel. Das ist hier gemeint. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Schaut, wir Christen sollten lieber Schlachtschafe werden, als Schlafschafe bleiben. Wach bleiben, als mutige Zeugen sagen, ich stehe zu Jesus und dann stehe ich hier und kann nicht anders und Gott helfe mir jetzt. Ich weiß, das ist leicht, darüber zu predigen. Und schwerer, das dann einzulösen, wenn es gilt. Aber als ich zum Glauben kam, mit 18 Jahren, in einem Internat, in dem man nur so glauben durfte und anders gar nicht, und ich zum biblischen Glauben durchdrang und das einfach öffentlich machte, musste ich mich mit dem Internatsleiter auseinandersetzen und er konfrontierte mich und sagte, Ewald, wenn du so weitermachst, und damit meinte er einfach mit der Bibel rumlaufen und erzählen, was die Bibel sagt, dann kriegst du das Ultimatum und du fliegst. Und ich war eigentlich ein angepasster, durchschnittlicher Jugendlicher, kein groß bekannter Rebell irgendwie. Aber da sagte ich, Herr Rektor, wenn Sie meinen, das müssen Sie machen, dann machen Sie das. Und ich hatte diese Bibelstelle zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gelesen, dann sagte ich, aber ich kann nicht von dem schweigen, was ich gehört und selber da entdeckt habe. Das kann ich nicht. Auch Eberhard, das meinst du doch nicht so. Ich sehe ihn jetzt noch vor mir auf der Treppe im Treppenhaus, sagte ich, doch Herr Rektor, das meine ich jetzt genau so, wie ich es gesagt habe. Fortan ließ er von mir ab. Das ist eine Kleinigkeit, ja. Aber ich habe dann gemerkt, wenn wir zur Wahrheit stehen, gibt uns Gott uns die Kraft und auch die Worte, einfach Position zu beziehen. Freundlich, respektvoll, aber ganz klar. Wahrheit ist ja keine Verhandlungsmasse. Wahrheit ist gegeben, dass wir danach handeln. Ja? Und dazu sind wir eingeladen. Wir fahren fort in Römer 8 und kommen zum Schluss. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Deshalb predigen wir Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und durch den jeder zum Vater kommt, wenn er ihn glaubt. Nichts kann dich als Kind Gottes von seiner Liebe scheiden. Das ist die große Zuversicht, auch in Leiden und Verfolgung. Also die Wahrheit braucht mutige Zeugen. Und das geht nur durch Gottes Kraft und Gnade. Wir haben diese Kraft oder Power nicht. Aber Gottes Liebe macht uns Mut, seine Zeugen zu sein. Und diese immer treue Liebe Gottes macht unser Leben zu einem lohnenden Leben, egal was es kostet. Und so ein Leben in der Liebe Gottes wünsche ich jedem. Wenn du Jesus Christus noch nicht als persönlichen Retter aus deiner Sünde und Verlorenheit kennst, heute ist der Tag des Heils. Heute kehre dich zu ihm. Jesus sagt, tue Buße und glaube an das Evangelium. Und dazu sind wir alle eingeladen. Amen. Wir wollen uns neigen zum Gebet und ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, danke für Johannes, diesen Herold, diesen mutigen Zeugen, der uns Mut macht, auf dich zu schauen, nicht auf Menschen. Dein Wort sagt, werdet nicht der Menschen Knechte. Herr, wenn uns Angst knechtet, dann werden wir stumm. Dann schlafen wir als Schafe ein und laufen mit. Aber Herr, du willst, dass wir dir nachfolgen, dass wir mit dir unterwegs sind und für dich. Und danke für diese Botschaft aus deinem Wort und dass wir dich bitten dürfen, dass du uns stärkst an unserem Platz, wo du uns hingestellt hast, dass wir deine Zeugen sind und dass du uns auch in dieser gesellschaftlichen Lage, in der weltweiten Lage zeigst, wie wir respektvoll, mutig, liebevoll dich bezeugen dürfen. Denn es geht um dich und die Liebe zu dir und deine Liebe zu uns. für die wir dir von ganzem Herzen danken und Ehre geben. Amen.